Wördet nit Aljüft in Düsseldorf. Heute mal wieder alles Theater oder was? Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute gibt es in meiner Serie mal wieder einen Schauspieler. Und da begrüße ich als Gast heute mit Freude Stefan Hellweg. Und am Mikrofon begrüßt euch wieder Kalle Wahle. Ich präsentiere für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja gerne mal den ein oder anderen Schauspieler. Und heute plaudern wir beide über deine bisherigen Taten, Stefan. Das natürlich auch mit von dir ausgesuchten Musikstücken. Wir kennen uns ja schon eine Weile und du warst ja auch schon zum Gast in meinem Blauen Montag und live auf der Bühne und halt eben beim CSD. Und am 4. Oktober 23 an deinem Geburtstag haben wir ja schon eine Sendung gemacht, die man ja auch noch hören kann. Aber erstmal herzlich willkommen und ich freue mich, dass du auch zu dem Stündchen Porträt jetzt in meiner Serie Schauspieler mal wieder da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Kalle.
So, du bist theoretisch Brasilianer, wie wir doch wissen.
Ich bin dort geboren.
Ja.
Genau, aber ich bin dann ziemlich schnell nach der Geburt ins Rheinland in die Eifel gekommen.
Eine Eifler Jung.
Genau, ein ja. Eifler Jung.
Eifler Jung. Kannst du platt? Eifler platt?
Ich kann nicht so sprechen, dass jetzt jemand in Berlin, der wird sagen, ne, der kann platt sprechen, aber du ja. merkst schon, ich mühe mich da ein bisschen ab. Also so diese Feinheiten, Eifler platt, ja. Das Platt, was man in Köln oder in Düsseldorf spricht, das ist ja doch schon sehr
das
unterschiedlich.
Ist ja was anderes. Ja,
es ist was anderes. Ja.
Du, wenn man als Ausländer nach Deutschland kommt und sagt, jetzt lern Deutsch, je nachdem, wo du landest, ob du in Dresden bist oder in München oder im Saarland oder in Stuttgart, dann ist das anderes Deutsch, ne?
Das stimmt.
Was verbindet dich denn jetzt dann auch mit Düsseldorf?
Ja, zum einen verbindet mich mein Partner mit Düsseldorf, der heute auch hier ist. Und mit dem ich jetzt seit 4 Jahren zusammen bin.
Ja.
Aber darüber hinaus haben sich auch einige berufliche Sachen ergeben, dank dir auch, wie zum Beispiel die CSD-Moderation. Und ja, Düsseldorf ist so, ich muss sagen, das ist ein bisschen der Hidden Treasure. Ich kannte tatsächlich immer nur Köln. Also ja. Köln war seit meiner Teenager-Jugendzeit die erste Stadt, die erste Großstadt vor allem.
Ja.
Und in Köln war ich auf der Schauspielschule und da habe ich so die ersten Jahre in meinen 20ern verbracht. Und jetzt, seit knapp 4,5 Jahren, entdecke ich Düsseldorf immer mehr und das ist wirklich ein zweites Zuhause geworden.
Ja, ein zweites. Also die Einladung zur Bundestagswahl oder zu allen Wahlen, die kriegst du dann aber in Berlin.
Die bekomme ich noch in Berlin. Also ja. Berlin ist noch mein Hauptwohnsitz. Ich sage bewusst noch, weil schauen wir mal, was das ja bringt, wo es mich hinführt.
Ne?
Es ist auf jeden Fall, es zieht mich etwas schon auch wieder ins Rheinland. Ich bin sehr gerne hier. Ja. Und ich sage bewusst Rheinland, weil ich wirklich Düsseldorf, Köln und die Eifel da gleichwertig
alles
sehen.
In einem, ja klar, ja. natürlich, logisch. Ist ja auch die Frage, okay, du hast einen Partner hier, der wahrscheinlich ein warmes Dach über dem Kopf hat, aber eine Wohnung in Düsseldorf zu finden, ist ja schon auch nicht ganz so ganz einfach, ne?
Das ist meine Frage. Glaubst du, das ist schwieriger, als eine Wohnung in Köln zu finden? Das habe ich mich auch schon gefragt.
Das ist überall der gleiche mittlerweile. Also ich erinnere mich, als damals ein Bekannter von mir nach München ging, der dann irgendwo, erst in einem WG-Zimmer gewohnt hat und dann in Starnberg oder was auch immer. Das ist in Düsseldorf und in Köln mittlerweile genauso, in Hamburg und Berlin ja auch.
Ja.
Ich meine, nach dem Mauerfall war in Berlin Wohnungen herrlich, das Eldorado. Und heute ist das ja nur Chaos da drüben auch wieder, ne?
Das stimmt. Und da muss ich sagen, bin ich halt sehr froh, dass ich da noch einen älteren Mietvertrag habe, weil das darf ich niemandem erzählen, was ich da an Miete bezahle, wenn ich höre, was Leute zahlen, die jetzt neu nach Berlin kommen.
Hört uns ja auch keiner zu, du musst die Zahl auch nicht sagen.
Ja.
Nein, aber das ist tatsächlich dann noch ein Glücksfall, wenn man eine günstige Miete irgendwo hat, ne?
Ja.
Mein Lieber, du hast dir natürlich auch wie alle anderen meine Gäste Songs ausgesucht. Safety Dance.
Genau, das ist eine australische Band, Man Without Hats, und die hatten einen Hit in den 80er Jahren, eben den Safety Dance, und ich verbinde damit ganz stark die Zeit in Wien. Meine damalige Mitbewohnerin Deria hat diesen Song rauf und runter gespielt und da gibt es eine tolle Songzeile, My friends, if they don't dance, they are no friends of mine. Also wenn meine Freunde nicht aufstehen und tanzen, dann sind es auch keine Freunde von mir.
Okay.
Und die Angst Angst haben, die sollen halt den Safety Dance, den Sicherheitstanz machen. Und das ist so eine große Hommage, einfach zu sagen, jetzt darf man auch mal ein bisschen silly sein und einfach locker lassen und lostanzen.
Tanzen ist ja schon auch neben, weiß ich nicht, Aerobic und Eiskunstlauf und was auch immer, eine der schönsten Möglichkeiten, seinen Körper in Bewegung zu versetzen, durch Musik eben auch.
Ja, das macht Spaß und ich kann nur jeden ermutigen, zu tanzen.
Jo. So, dann hören wir das jetzt mal, dein erster Wunsch.
Cause your friends don't dance in it. if they don't dance, well, they're no friends of mine. I see. We can dance, everything's out of control. But we can dance, they're doing it from pole to pole. But we can dance, everybody look at your hands. But we can dance, everybody's taking the chance. Well, it's safe to dance, yes, it's safe to dance. Well, it's safe to dance, oh, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance, it's safe to dance. Yeah, well, it's safe to dance, it's safe to dance. Well, it's safe to dance, well, it's safe.
Safety Dance.
Sicherheitstanz.
So, fangen wir bei klein an. Ich habe natürlich bei dir jede Menge auch schon mal im Internet nachgesucht, was du denn da alles schon von dir gegeben hast. In der Schule, Theater AG, Nickes, weil du schüchtern warst und Hemmungen hattest?
Tatsächlich, also es gab so zwei, drei Versuche mal, da bin ich da hingegangen zum Theaterleiter und auch, dass ich Interesse habe, aber ich war da, glaube ich, wirklich zu schüchtern. Also er hat das dann nicht so richtig für voll genommen, dass er gesagt hat, ja Stefan, du willst es machen, dann komm doch mal vorbei bei der freien Probe. Und habe dann die Mitschüler bewundert, die in der Theater AG waren, bin dann auch zu den Stücken gegangen, da waren auch tolle Sachen dabei und dann witzigerweise… ich war in manchen Fächern einfach nicht so jod, ne? Da muss man ein bisschen nachhelfen. Und da ist mein Vater auf eine Annonce gestoßen von einer Frau, die Nachhilfe im Geschichtsunterricht gegeben hat. Und dann stellte sich heraus, sie gibt auch Schauspielunterricht. Und dann wurde das Geschichtslernen, der Unterricht, der Stoff immer so ein bisschen nebensächlicher. Und ziemlich schnell. Und die Begeisterung war dann doch, Schauspiel zu machen. Jermaine Bordfeld, an dieser Stelle kann ich sie auch gerne nennen. Und da ist das dann sozusagen entstanden und gewachsen.
Ist der Knoten geplatzt.
Die hatte im Bonner Musikerviertel, da habe ich dann ja auch direkt nach meinem Abitur bin ich ja in die Richard-Wagner-Straße gezogen, im schönen Bonner Musikerviertel. Und dort um die Ecke war dann ein Raum im Souterrain. Und dann bin ich wirklich dort einmal die Woche zum Schauspielunterricht gegangen, habe klassischen Gesangsunterricht in der Musikschule genommen. Also da war dann schon der Punkt, okay, gut, ich will das machen, ich will mich auf jeden Fall bewerben bei den Hochschulen, bei den Schauspielschulen und diesen Reigen dann durchgehen.
Gab es denn da auch so einen Input jetzt bei irgendwelchen großen Schauspielern im Fernsehen, wo du sagst, so möchte ich mal werden?
Eher ein bisschen weniger. Also es gab den Film, ich weiß nicht, ob du den kennst, Die Spielwütigen. Film unter anderem oder hat dort, nee, das ist jetzt ein anderer Film. Es gibt einen Film mit Jürgen Vogel, Kleine Haie, da geht es auch über das Schauspiel und eben Die Spielwütigen und da wurden, ich glaube, 4 oder 5 Protagonisten mit der Kamera begleitet, wie sie halt auch die Vorsprechen machen und dann alle an der großen, tollen Schauspielschule Ernst Busch in Berlin angenommen. Und da würde ich sagen, vielleicht hat mich der Film so ein bisschen inspiriert, aber es gab jetzt nicht die Schauspielerin oder den Schauspieler, der die große Inspiration war.
Nicht jetzt irgendwas Spezielles, wo du dann mal, ich sag jetzt mal, ein Theaterstück von der Bühne irgendwo gesehen hast. Ich meine, damals Milowitsch oder Unsolch Theater waren ja so bei meiner Zeit. Das waren natürlich auch Schauspieler, aber irgendwann die Fernsehfilme, gute Zeiten, schlechte Zeiten, Rote Rosen, was auch immer. Da kann man ja auch Vorbilder finden, ne? Also so möchte ich mal werden, ne?
Genau, nee, also das Theater war schon eine größere Rolle. Also das ging bei mir auch. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Witzigerweise bin ich ja jetzt bei Film und TV gelandet, aber das war schon Richtung Theater. Also auch die Vorsprechen und die Schauspielschulen waren zu der Zeit oder sind es heute eigentlich immer noch meistens für Theater ausgerichtet. Und ich bin ins Schauspielhaus Bochum gegangen, Schauspielhaus Köln habe ich mir viel angeschaut und
Also sind die Theaterbühnenbretter eher der Anfang für einen Schauspieler und dann kommt irgendwann so ein Regisseur oder Produzent von den Serien im Fernsehen und sagt, hör mal, dich habe ich da gesehen oder?
Das muss nicht, das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Also es gibt natürlich auch einige Kollegen von mir, die haben gar keine Ausbildung, die sind da reingerutscht. Das passiert aber wirklich ganz, ganz selten, wenn du dann ins Theaterumfeld reinrutschst. Also das ist dann eher Film und Fernsehen. Aber es gibt nicht so diesen einen Weg, den du gehen kannst. Es gibt ganz verschiedene Wege.
Natürlich, ja.
Ob der Weg autodidaktisch ist oder ob du auf einer privaten Schauspielschule bist, auf einer staatlichen Hochschule oder eben auch auf einer speziellen Filmschule.
Also, ja, ich denke, da sind die staatlichen natürlich viel, viel schwieriger ranzukommen als die privaten, ne, zum Beispiel. Ne?
Ja, aber es gibt, wie gesagt, auch gute private und eben mittlerweile auch gute Film-Acting-Schools. Einer auch hier in Köln und die sind wirklich dafür ausgerichtet, dann primär vor der Kamera zu schauspielern.
Und man könnte jetzt sagen, zunächst mal gehst du lieber auf die Bühne, wo also Live-Publikum ist, weil das ist immer wieder die gleiche Frage, die ich jedem meiner Schauspieler hier in meinen Serien stelle, weil du siehst die Reaktion des Publikums, das reizt dich, oder ich meine, wenn da Live-Publikum ist und man verquatscht sich irgendwo, dann ist das ja schlimmer, als wenn du in einem Filmdreh bist und der Regisseur sagt, das müssen wir jetzt nochmal machen, das hast du nicht hingekriegt.
Ja, es ist ganz anders, weil du, wenn du dich verquatschst, es ist halt egal, du machst halt weiter. Du brichst dann eben nicht ab und sagst dann noch ein neuer Take. Du machst dann einfach, du spielst halt weiter. Und jetzt hatte ich ja wieder das große Privileg, kommen wir ja gleich nochmal zu, auf der Theaterbühne zu stehen. Und da saßen teilweise Freunde von mir im Publikum und die waren, warum hast du mich nicht gesehen irgendwie? Ich gehe dann irgendwann auch mal runter ins Publikum rein, spiele dort. Aber das habe ich alles, das kriege ich da nicht
Freunde?
Mit.
Wissen die nicht, dass die Scheinwerfer auf die Bühne gerichtet sind und nicht in den Publikum?
Kriege ich dann gar nicht mit und man ist dann da drin. Aber natürlich kriegst du halt, du merkst, da sind Leute in dem Raum. Du kriegst, sind das natürlich. Lacher, jemand stöhnt, jemand hustet manchmal. Ne? Das nimmst du dann schon auf.
Ja, ich bin selbst ja nun auch Konsument in den diversen Theatern hier in Düsseldorf. Und ich bin schon einer, der also gleich laut loslacht irgendwo. Manchmal komme ich mir peinlich vor, weil die anderen nicht lachen, aber manchmal grölen dann alle, wo ich dann sage, ja, du hast es richtig verstanden jetzt oder so. Ich hatte seinerzeit tatsächlich auch Isolde Rasen, die das Theater an der Lugallee gegründet hat, und die hatte mich immer zur letzten Generalprobe gebeten, gucken zu kommen. Und sie hatte seinerzeit einen Schauspieler, der war sehr unzuverlässig und der nahm auch Drogen, und sie hat also wirklich das Stück nachher auch etwas früher abgesetzt, weil das hat die nervlich nicht durchgestanden. Aber das war so ein witziges Stück und der hat die aber bei den Proben so geärgert. Und ich saß jetzt da und habe mich weggebrüllt vor Lachen und sie hat mich völlig empört angeguckt und gesagt, kannst du da doch mal lachen? Die konnte also über die Situation nicht mehr lachen, aber ich fand das Stück so toll. Und da habe ich gesagt, wenn du wissen willst, ob das ein richtiger Brüller wird, dann lad mich vorher ein, dann kann ich dir das vorher sagen. Ja, aber das ist natürlich etwas, wo du halt eben dann auf der Bühne stehst und sagst, da jetzt kommt Zwischenapplaus, oder da muss man im Moment mal innehalten und unterbrechen, damit dann die Pointe die nächste dann auch kommt, ne?
Das stimmt, ja.
Und da bist du jetzt in Berlin natürlich auch in einem Stück, das hören wir dann gleich dann nach dem nächsten Lied. Du hast die Prinzen ausgesucht, Ich will dich haben.
Genau, ich habe mir die Prinzen ausgesucht, als ich das letzte Mal bei dir in der Sendung bin, da ist mir aufgefallen, ich glaube, ich hatte nur ein deutsches Musikstück dabei, und dann dachte ich mir, weil ich habe ja auch noch andere Stücke gehört, und dann habe ich mir so ein bisschen rum überlegt, und die Prinzen, klar, die habe ich halt in der Kindheit entdeckt mit Ich wäre so gerne Millionär und Küssen verboten und diesen ganzen Hits, aber ich bin in meinen späten 20ern dann auf dieses Stück gestoßen und ich habe es das erste Mal gehört. Und da war sofort, habe mich da irgendwie drin verknallt und habe es dann öfter gehört und finde, das ist ein toller Song.
Ja gut, ich meine, Ich will dich haben, ist natürlich auch ein Hinweis an die ganzen Regisseure und Postenbesetzer, hey, nimm
jetzt
mich.
Jetzt bist du aber tiefenpsychologisch hier, so habe ich das noch ja nicht gesehen.
Ja, aber das ist ja so, also ich weiß jetzt zum Beispiel von einem der letzten Stücke jetzt hier im Theater an der Kö, dass also eine deiner Kolleginnen gesagt hat, ich habe so lange an Robbie Heinersdorf rumgebuhlt und den so lange angeschrieben, bis er nicht mehr Nein sagen konnte. Wenn natürlich jetzt so jemand kommt und sagt, ich will dich haben, ist das natürlich einfacher, als wenn du da rumhoppst und sagst, nimm mich, ne?
Das stimmt, das ist immer dieser schmale Grat, in dem man als Schauspieler ist, okay, Ne, ja. Man möchte sich jetzt auch nicht zu sehr anbiedern und in dieser passiven Rolle. Und da sind die Entscheidungsträger wie Regisseure, Produzenten, Redakteure in der Machtposition. Ja. Aber man muss halt schon auch auf sich aufmerksam machen.
Das ist Poker, ne? Fällt mir gerade so auf, ne? Wenn jetzt so ein Regisseur kommt und sagt, ich hätte dich von dann bis dann gerne hier. Und du sagst dann, ja, muss ich mal gucken, ich habe da noch was anderes, aber für dich würde ich das ja absagen.
Nein, also wenn das jemand sagt, dann ist sofort…
Dann bist du durch,
wenn das
ja?
Wenn das eine professionelle Produktion ist, klar, da poker ich nicht lange, sondern wenn das geht, klar, natürlich, so muss man es halt sehen, ja.
So, dann lassen wir jetzt erstmal die Prinzen singen, dass sie dich haben wollen.
Die Rosen vor deiner Tür, ist das klar, die sind von mir. Auch die vielen anonymen Briefe, das bin ich.
Schön egoistisch, ne? Ich will dich haben ganz für mich allein.
Ja, das finde ich auch. Ja.
Aber du bist für alle da. Egal, Köln, Berlin, wer auch immer. Also ich meine privat natürlich nicht.
Also ich sag mal so, bei Film und Fernsehen, wenn es eine professionelle Produktion ist und fair bezahlt, das muss man heutzutage auch leider bei professionellen Produktionen nochmal anmerken, da wird schon mal schnell eine Serie, die castet und dann quasi die Tagesgage eines Schauspielers zur Kleindarstellergage nur zahlen
ja,
will.
Ja.
Aber ansonsten, wenn es eine professionelle Produktion ist, dann klar, freue ich mich über jede Rolle, die ich spielen kann.
Ich habe das noch niemanden vorher gefragt, bist du da informiert? Gibt es da Regelsätze, wo man sagt, also das ist jetzt normal, quasi wie ein, weiß ich nicht, die Bundesgesetzlichen für Beamte oder so was, Gruppe 3, 5, 12 oder so?
Ja.
Gibt es da Unterschiede? Und wo du dann sagst, also drunter bin ich jetzt dann, da bin ich drüber.
Also an dieser Stelle einen ganz, ganz großen Dank an den BFFS. Das ist nicht nur ein Verein, sondern seit ein paar Monaten ist das unsere Schauspielgewerkschaft. Wir haben wirklich eine Gewerkschaft jetzt, die sich wirklich ganz, ganz toll für uns Schauspieler und Schauspielerinnen einsetzt und wirklich einiges auf die Beine gestellt hat in den letzten Jahren.
Ja.
Beispielsweise die Honoraruntergrenzen in der freien Szene.
Also Mindestlohn.
Wenn du jetzt, wenn ich jetzt ein Stück mache, ich habe jetzt auch in NRW, möchte ich nächstes Jahr ein Stück aufführen, hoffe da, dass die Anträge genehmigt werden und da wird dann wirklich drauf geschaut, dass du alle aus deinem Teams auch mit den Honoraruntergrenzen vergütest, was ich sehr gut finde, weil dann kommst du als die Person, die das Stück organisiert und produziert, überhaupt nicht mehr in diese komische Position, da habe ich jetzt nur noch so wenig Geld. Naja, komm, nehme ich keine Regieassistenz, nehme ich eine Hospitanz, also praktisch eine Person, die das unbezahlt als Praktikum macht. Und das finde ich echt super. Also da ist NRW auch Vorreiter, da gibt es diese Untergrenzen. Und das Gleiche gibt es auch für öffentlich-rechtliche Produktionen. Die haben auch einen Tagessatz, eine Tagesgage festgelegt. Und das ist natürlich total toll, weil bis vor ein paar Jahren gab es das halt eben nicht. Und dann gab es große Namen, die sehr viel Geld bekommen haben und kleinere Namen wie mich, wo dann immer versucht wurde, naja, komm, gut, dann das, ne, kannst du froh sein, dass du mitspielst, so nach dem Motto.
Ja.
Und daher Hut ab, also ich bin großer Fan und auch stolzes Mitglied im BFFS, dass die das so durchsetzen und für uns,
BFFS für
Film- und Fernsehschauspieler und Sprecher.
Ja.
Genau, also für Bühne
spannend.
Und Film.
Ja. Ja, gut, das ist natürlich auch eine ganz wichtige Geschichte, wenn du jetzt, ich sag jetzt mal, mit meinem Know-how natürlich über das Theater an der Köhe hier, Heinersdorf hat also ein, zwei, drei Apartments für seine Schauspieler, wenn du jetzt in Berlin wohnst und du musst hier 6 Wochen in Düsseldorf spielen, das wäre ja dann noch ein Extra obendrauf auf die Gage, denke ich mal. Ne? Also quasi wie in einer normalen Firma ein Firmenwagen oder so ein Giveaway. Ne?
Genau, also da habe ich jetzt natürlich auch geschaut, dadurch, dass ich das Stück in NRW machen möchte, dass die Leute aus dem Team wie Dramaturgie, Regie, dass die halt auch aus dem Raum NRW kommen oder zumindest hier irgendwie eine Unterkunftsmöglichkeit haben, weil sonst musst du das draufsetzen und das wird dann auch schon wieder schwierig, weil dein Budget ganz, ganz leicht steigt. Das weißt du ja bei so professionellen Produktionen, da bist du mal schnell
natürlich,
ein paar tausend Euro höher.
Ja, und, ja klar. Das ist ja für die Firmen im normalen Leben auch immer noch das Goodie obendrauf. Das ist nicht nur das Gehalt. Ne?
Daher auch an dieser Stelle, es ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Also da blutet wirklich mein Herz, gerade jetzt auch in Berlin, was der Kultursenator da 12% Kürzungen, das geht wirklich, wirklich gar nicht. Und dann noch den Theatern vorwerfen, sie würden nicht zu wenig wirtschaftlich denken, das ist eine bodenlose Frechheit. Das
gerade in der heutigen Zeit natürlich auch, wo die Mark etwas knapper sitzt in den Portemonnaies, wo die Leute dann sagen, wenn ich jetzt mit meiner Frau und mit meinen Kindern mal ins Theater gehe, einen schönen Theater machen, dann bist du schon mal ein paar Mark los, ne?
Ja, so. Und ich meine, das ist, nee, also ich meine das wirklich, das ist jetzt nicht dramatisiert oder auf die Spitze getrieben, ich finde es eine wirkliche Frechheit, weil als würden Theater nicht wirtschaftlich denken wollen.
Ja.
Natürlich denken die alle wirtschaftlich, ja, also sowas denen vorzuwerfen. Ja. Das ist schon echt hart. Und frisch, 10-12% ja. weniger, dann ja. schließen, also wir müssen gar nicht über die kleinen Sachen in der freien Szene, die sind da ganz schnell weg, aber auch etablierte Häuser wie das Hau, wo ich jetzt in Berlin auf der Bühne stehe, mhm. was zusammen mit dem Tanzhaus NRW hier in Düsseldorf und dem FFT, ne, dem ja. Hier ja, in Düsseldorf ja. und dem Monsonturm in Frankfurt und dem Kampnagel die ja. größten internationalsten ja. Häuser der ja. freien Szene sind. Selbst die wissen nicht, wie sie weitermachen können. Natürlich, und eben klar. ganz zu schweigen von den ganz kleinen Sachen. Deshalb, ich hoffe, ja. ich bin sehr hoffnungsvoll, aber ja, dass sich da eine gute Lösung findet, weil sonst sieht es schwarz aus für die also, Kunst.
Ich habe ja so ein bisschen Einblick auch, ganz klein wenig. Ich sehe natürlich auch, dass, ich sage jetzt mal so ein Schauspielhaus oder gerade hier in Düsseldorf ist ja gerade das Theater mit dem Opernhaus, ja. Was das Dingen kostet. Was kostet ein Ticket, wo du, ich sag jetzt mal, 50 Euro bezahlst, was kostet das den Steuerzahler obendrauf? Ja? Und dann ist so ein privates Theater wie Theater an der Kö, die nichts kriegen an öffentlichen Geldern, ist das natürlich schon irgendwo ungerecht, ne?
Klar. Das ist es ja. auf jeden Fall und ich finde es auch gut, dass du das nochmal ansprichst, weil ich merke dann immer selber auch im Bekanntenkreis, Leute, die jetzt nicht aus der Kultur-Kunstbranche kommen, die sind dann total überrascht, ja. dass die ganzen Theater öffentlich gefördert werden und mhm. denken sich, ja, das mhm. man zahlt doch einen Ticketpreis, aber das funktioniert ja nicht wie im Kino. Das ist ja nicht ein Film, der dann irgendwie so viele Millionen Tickets verkauft, sondern ja. du weißt, selbst in einem großen Theater, sagen wir, sitzen 200, 300, 400, lass es 500 ja. Menschen pro Aufführung sein und du rechnest das hoch, also davon kannst du nicht so einen großen Betrieb bezahlen. Man Natürlich. Braucht wirklich Kultur und Kunst braucht ja Unterstützung und wenn eine Gesellschaft nicht mehr dafür bereit ist, das zu zahlen, dann ja, ja, muss man mit den Konsequenzen dann auch leben.
Aber, ja, aber ne, wollen wir mit der Konsequenz leben, dass das eine oder andere Theater zumacht? Ja?
Nein, wollen wir nicht.
Aber gut, da sind wir natürlich überhaupt in der Freizeit und in der Gesellschaft. Die Fußballstadien sind auch alle nicht mehr so voll, bis auf einige wenige Vereine in Deutschland. Die anderen müssen auch knapsen. Also die Menschen haben so viel Geld nicht mehr übrig für die Freizeit. Ne?
Das ist stimmt.
Schon ja. irgendwo nicht mehr ganz so lustig. Ne? So, du hast das Hau schon angesprochen. Ich würde sagen, bevor wir jetzt wirklich nach Berlin gehen und zu deiner ganz wichtigen Rolle, die du ja nun auch da spielst, People in the Front Row hast du dir gewünscht von Melanie.
Ja, das ist ein Song, ich glaube, aus den 70ern. Ich habe ihn gehört bei der Serie Black Mirror. Kennst du die?
Nein.
Eine ganz, ganz tolle britische Serie, die auf unter anderem auf Netflix gezeigt wird mit ja. einem ganz, ganz, ja, manchmal dystopischen Zukunftsvisionen. Und der Name Black Mirror, jeder, der ein Smartphone hat und sich das vor einen hält, was sieht man da? Mhm. Den schwarzen Spiegel.
Okay.
Den Black
ja.
Mirror.
Ja.
Und dort gibt es eine Episode und da kommt dann irgendwann dieses Lied und das war auch so, ich habe es gehört und fand es ganz toll und deshalb habe ich es heute mitgebracht.
Du gibst mir aber jetzt mal richtig mal eben schnell ein Stichwort für zwischendurch, der schwarze Spiegel. Wenn man in den Spiegel guckt, ist man ja ein bisschen eitel, wenn man da öfter reinguckt. Sind die Menschen nur noch eitel, weil sie ständig das Handy in der Straßenbahn und überall vor der Nase haben? Nee, man sieht sich nicht selbst.
Man sieht sich ja nicht selber.
Die ganze
ja.
Welt sehen, ne?
Ja.
ja. Also ist es nicht der schwarze. Handy ist kein Spiegel.
Kann vielleicht auch, aber ich glaube eher weniger. Nicht. Sehr philosophische Frage.
So, dann lassen wir jetzt Melanie singen, ne? I was out of love and out of my heart. I couldn't quite stop something that I didn't start. Yeah, yeah. Critics said no, I didn't know how it came, so I couldn't go. Oh, ha, 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 ha. I was third on the bill of a second-rate show. The audience asked me what, but I didn't know how my predicament grew. But now I got friends, and I think that my friends are you. Yeah. You know, I looked around for faces I'd know. I fell in love with them.
front row. Oh, how my ticker man grew. Now I got friends and I think my friends are you. Me here, and I'm all yours. Not for the money, and it's not for the applause. No, oh, no, no, no. 'Cause after is nothing, it's doing the song. I don't have to hear a thing to know I've been grooved on. These chords that I'm using are usually sad. I had to use them, they're the best chords that I have. Ha ha ha. Ah yeah, this progression is usually sad, but it felt my sorrow when I wanted it to feel me glad. Ha ha ha. Ah ha ha ha. Yeah. Ha ha ha.
Also wie in all meinen Sendungen hier suchen sich Menschen ja die Songs aus und immer wieder was Neues. Die kannte ich auch noch nicht, aber ein spannendes Liedchen.
Schön.
So, wir hatten es jetzt dann schon angedeutet. Berlin ist deine Heimat, zumindest vorübergehend. Und da hast du jetzt dann tatsächlich den Job bekommen, der so, ich sag jetzt mal, wie die Faust aufs Auge zu dir passt, weil... Ich habe noch gar nicht so richtig über Krankheiten gesprochen. Doch einmal hatte ich eine Serie, eine Sendung hier mit krebskranken Menschen. Mhm. Aber bei dir reden wir ja auch über eine etwas dramatische Geschichte, nämlich dieses blöde Corona, was es ja gar nicht gibt.
Ja, Long-Covid.
Die Menschen, genau. Die damals gesagt haben, Corona gibt es ja alles gar nicht. Hör doch mal mit dem Theater auf. Warum muss ich zu Hause bleiben? So, und wenn es dich da erwischt und du hast jetzt Long-Covid, wie hat es sich bei dir geäußert?
Ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass ich doch sehr erschöpft war und diese Erschöpfung und vor allem dieses Wellenartige. Es wurde dann mal kurz besser und dann wurde es aber immer wieder schlechter und das zieht sich eigentlich seit 3,5 Jahren durch. Also das ist nicht so eine geradlinige Kurve mit Wellen, die nach oben geht und man denkt, ja gut, es wird eigentlich immer besser, sondern es ist wirklich so gleichbleibend, wird mal besser und dann wieder schlechter. Ja, und dann sind Tinnitus dazu, jetzt zum Glück nicht mehr, aber ich hatte ganz starke Wortfindungsstörungen, also dieses Brain Fog, dass man sich überhaupt nicht mehr konzentrieren kann, dass einem die Wörter wie durch ein Sieb fallen.
Ja.
Und ja, das trage ich jetzt seit 3,5 Jahren eben mit mir rum und das hat leider auch, ja, das war der Grund, warum ich jetzt nicht in der Theaterproduktion auf der Bühne war, weil das erfordert halt natürlich extrem viel Körperlichkeit, Kraft, genau, ja? Konzentration.
Wenn der Akku leer ist.
Du probst halt ganz viel, was ja auch wirklich toll ist, weil so du verschmilzt ja mehr mit dem Team auch. Man taucht dann zusammen in eine Welt ein und man probt das ganz intensiv. Und es sind auch lange Tage, also es ist sehr körperlich. Und genau, Anfang dieses Jahres hatte ich ein wirklich tolles Angebot, bei einer Choreografin in Köln mitzuwirken. Ich habe zugesagt und dann habe ich in Berlin an einer Studie teilgenommen, eine Blutwäsche. Und danach war ich aber so erschöpft, ich musste das wieder absagen, war schon echt traurig. Und dann out of the blue, eine Wiener befreundete Regisseurin schickte mir einen Open Call auf Instagram. Und da hat das Künstlerkollektiv Showcase Beat Le Mot, also ein ganz tolles, auch in der freien Szene bekanntes Künstlerkollektiv, die haben nach Schauspielern, Schauspielerinnen, Künstler, Künstlerinnen gesucht, die Long-Covid haben oder sich damit auseinandersetzen wollen. Das war ein Open Call. Ja, und da habe ich dann ein Konzept mir erarbeitet, habe das dahin geschickt, wurde genommen. Und ja, wir hatten jetzt am 19. Dezember Premiere mit dem Stück Raven mit Long Covid.
Richtiger Zeitpunkt, richtiger Ort oder richtige Internetverbindung,
genau,
wie auch immer.
Nein, ja. Da war wirklich, also
passt,
ich muss
dann
sagen,
ne?
Ich bin so krass dankbar, weil da stimmt einfach alles.
Ja.
Also überhaupt mit Showcase Beat Le Mans auf der Bühne stehen zu dürfen nach einer so doch langen Theaterpause ist einfach schon ganz, 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 ganz toll. Mhm. Das war schon der Probenprozess und auch der Schreibprozess. Ja, 5 tolle Vollprofis. Ich kenne das ja noch. Ich habe ja nach der Schauspielschule ein Theaterwissenschafts- und Publizistik- und Kommunikationswissenschaftsstudium drangehängt, abgeschlossen. Ja. Und ich kannte das noch gerade aus der Theaterwissenschaft. Das waren immer diese großen Namen wie Showcase Beat Le Mans, Gob Squad oder Rimini Protokoll, die man gelesen hat und die man sich dann auch in Berlin angeschaut hat.
Ja.
Und da dachte ich mir immer, Karl, das war immer so, ich bin immer weggeträumt und ich war so im Publikum und sollte eine Rezension schreiben. Ich will oben. Ich war schon immer, ich will da eigentlich oben stehen. Und das ist so ein Full-Circle-Moment, jetzt da auf der Bühne zu stehen. Und das auch noch im Hau, im Hebbel am Ufertheater,
natürlich,
ist ein absoluter Traum. Und wirklich ganz, ganz toll, dass es das Projekt gibt.
Mhm. Seit wann spielt ihr das jetzt da und bis wann wird das noch gegeben?
Premiere war im Dezember und das sind jetzt noch 2 Vorstellungen am 4. und 5. Januar. Mhm. Das ist ja oft in der freien Szene, sind ja 3-4 Vorstellungen normal. Du hast es ja nicht wie an einem großen Schauspielhaus, dass das dann eine ganze Spielzeit 10-mal oder so läuft. Und ich freue mich riesig, jetzt noch 2-mal mit dabei zu sein. Und du musst dir das so vorstellen, jeder Abend ist eigentlich wie eine Art Festival. Also wir sind neben Showcase Beat Le Mans 30 Künstler, Künstlerinnen von einer Bondage-Tänzerin, die oben an der Decke schwebt, über eine Schauspielerin, die Spoken Word über ihre Erkrankung macht. Es gibt Poetry Slam, es gibt Tanz, es gibt Schauspiel in meinem Fall. Und so ist auch jeder Abend immer ein bisschen anders. Also nicht alle Künstler treten an jedem Abend auf.
Ah, okay.
Es ist eine riesengroße Produktion. Wir haben jetzt im Januar das Kosovoer Staatsballett mit dabei, total abgefahren. Die jetzt auch mit dabei sind. Und so ist das wirklich, es ist auch wirklich ein Anspruch für selbst Betroffene, das muss man natürlich immer selber wissen, wie gut geht es einem da.
Wie authentisch ist das natürlich auch. Du kannst es natürlich richtig gut rüberbringen, weil du da nicht eine Rolle erlernen musst, sondern weil du wirklich derjenige bist, der es lebt. Ne?
Da sagst du was sehr Interessantes. Also kurz zu meinem Solo. Ich spiele halt einen Professor, den gibt es halt auch wirklich. Der schiebt das alles in die somatische Schiene. Also sagt, ach, das ist alles nicht körperlich, gibt es nicht so richtig.
Ein paar grüne Pillen, damit du dich beruhigst und alles ist gut. Ne?
Dann spiele ich einen Regisseur. Das sind aus mehreren Erfahrungen, aber auch ein bisschen fiktiver Charakter. Und dann spiele ich mich selber. Und die größte Herausforderung war, nicht den Professor oder den Regisseur zu spielen, sondern mich selber auf der Bühne zu spielen. Ja. Das kannte ich so noch gar nicht. Ja. Und das war eine schöne Herausforderung. Aber genau, also wir appellieren auch wirklich an Betroffene, sich das anzuschauen. Mhm. Es werden Masken ausgeteilt am Anfang für die Besucherinnen, auch darauf hingewiesen, weil man muss es einfach so krass sagen. Ja? Ich sitze dir jetzt gegenüber und kann heute Gott sei Dank sagen, meine Erkrankung ist mild bis moderat. Man sagt grob unterteilt, mild, moderat, schwer. Mhm. Und Schwerstbetroffene, die liegen wirklich in abgedunkelten Zimmern mit einer Augenbinde, mit Schallschutzkopfhörern, weil jeder Reiz schon zu viel ist.
Ja.
Und für die kann eine Ansteckung teilweise auch lebensgefährlich sein. Ja. Also ne, deshalb appellieren wir natürlich, das gibt keine Pflicht mehr, sich zu testen oder eine Maske zu machen. Aber wenn man sich erkältet fühlt, dann vielleicht eher doch nicht kommen oder sicherheitshalber einen Test machen. Gibt es auch dort Masken, gibt es auch dort, man muss es nicht mitbringen. Aber und das möchte ich noch sagen, es ist kein Kummerkasten. Das war mir auch ganz, ganz wichtig, wenn man sowas Persönliches auf die Bühne bringt, dass das auch wirklich unterhaltsam ist und dass es auch einen künstlerischen Anspruch hat. Und das haben Showcase Beat Le Mans perfekt besucht. Ja. Also an die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, es macht wirklich Spaß zu kommen. Es ist ein toller Abend. Es geht jetzt nicht nur hier runterziehen, schlimme Erkrankungen. Mhm. Klar, das wird auch gezeigt, aber eben in der künstlerischen Ausdrucksweise.
Ja. Du sagst, das wird jetzt nur noch im Januar gespielt. Dann ist wirklich Ende oder geht es da noch vielleicht an andere Häuser? Du hast ja eben gerade gesagt, von den Agreements untereinander mit Köln, Düsseldorf, Schauspielhaus oder FFT oder so.
Das weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das hängt immer davon ab. Man kann sich dann mit seinem Stück als Gastspiel auch woanders halt bewerben.
Ja, eben, ne?
Natürlich bei dieser Produktion, weil es so viele Leute, und die sind auch nicht alle aus Berlin. Also da kommen Leute aus Amsterdam oder noch ganz woanders her und teilweise dann auch, also sind nicht nur Betroffene, aber auch viele Betroffene. Ja. Und man muss es einfach sagen, bei vielen Betroffenen, die können ganz schwer irgendwie planen. Und so wird es auch jetzt sein, dass vielleicht eigentlich Leute, die für die Januarvorstellung geplant wurden, dann doch nicht teilnehmen. Aber weil wir so viele sind, kann man das gut arrangieren.
Ja.
Ich würde mich freuen, wenn es ein Gastspiel geben würde. Ich freue mich aber auch über neue Projekte. Und ja, bin einfach stolz zu zeigen, ich kann auf der Bühne stehen. Und deshalb hier auch nochmal ein kleiner Appell. Ich habe tatsächlich gerade kein Agent, keine Agentin, kein Management und bin da auch wirklich auf der Suche, ja.
Okay, da habe ich jetzt tatsächlich noch zwei Fragen. Zum einen, diejenigen, die sich dieses Stück ausgedacht haben, haben ja wahrscheinlich irgendwelche Texte, ich sage jetzt mal Drehbuch, wonach du jetzt dann weißt, wie du zu was du zu spielen hast. Gibt es da feste Texte oder gibt man dir da völlig frei und sagt, du spielst jetzt in einer Viertelstunde Wartezimmer und dann kannst du spielen, was du willst? Ist das völlig open?
Tatsächlich mehr oder weniger ja. Also ich habe mein Solo, das besteht wie gesagt aus drei Szenen, diese Figuren, die ich eben genannt habe. Mhm. Und die habe ich zusammen mit dieser Regisseurin aus Wien, die mir das weitergeleitet hat, mit ihr und mit einer Choreografin aus Köln, habe ich das so ein bisschen erarbeitet und dann haben die drüber geschaut und dann habe ich das mit denen geprobt und dann wurden nochmal Feinheiten gegeben, aber das Grundkonzept und die Idee stand von mir, genauso wie die Bondage-Performerin sich das auch überlegt hat und die haben dann, die schauen aber nochmal drüber. Also es gab jetzt nicht vorgefertigte Texte, sondern die Texte habe ich selber geschrieben, beziehungsweise…
Also ein Gemeinschaftswerk quasi.
Es ist ein Gemeinschaftswerk, jeder bringt was mit und die schauen dann nochmal drüber. Und die andere Frage, die du gestellt hast, warum das Stück? Einer von Showcase Beat Le Monde, Veit, der ist selber auch von Long-Covid betroffen und ich glaube, das war so ein bisschen auch der Anlass, darüber mal was zu machen. Ja.
So, und die zweite Frage, die ich dazu noch habe, wenn jetzt dann also tatsächlich die letzte Vorstellung, der letzte Vorhang gefallen ist, dann geht ihr auseinander. Das ist dann wie, wenn man im Urlaub tolle Leute kennengelernt hat, drei Wochen in Harmonie und dann sagt man, jetzt muss jeder irgendwo wieder in seine Heimat und wir sehen uns nicht mehr wieder. Ist das dann
ein
trauriger Abschied?
Das ist eben, das macht es halt unterschiedlich, weil beim Film und Fernsehen, es sei denn, du bist jetzt wirklich eine durchgängige Rolle in der Serie, dann siehst du die Leute ja auch so oft. Aber wenn du eine Nebenrolle hast und du kommst 3, 4, 5 Drehtage ans Set, dann baust du da jetzt nicht so stark was auf, als wenn du jetzt über Wochen oder manchmal auch Monate dann probst.
Aber Teil davon bist, ne? Ja.
So ist es nun mal. Ich meine, das Schöne ist, wenn du eine gute Zeit hattest, hattest du eine gute Zeit.
Ja.
Wenn du dich nicht so mit denen verstanden hast, dann weißt du, die Zeit ist halt auch wieder vorbei. Und es kommt das neue Projekt und du bist jetzt nicht, musst da jeden Tag hin und die deine Kollegen jeden Tag ertragen.
Ja. Ja gut, aber also ich habe schon auch ganz viel in meinem Leben erleben dürfen, mit verschiedenen Menschen in Gruppen irgendwelche tollen Dinge erlebt, wo ich dann auch am Ende vielleicht auch schon mal sage, lass uns jetzt noch mal innehalten und einfach nachdenken, so wie wir heute in diesem Moment zusammenstehen, werden wir im Leben wohl nie wieder diesen Moment erleben. Also lass uns diesen Moment einfach festhalten. Das tun viele ja auch nicht und sagen, raus hier, weg, morgen was Neues. So, das ist ja ein Erlebnis in deinem Leben auch, ne?
Kalle, da sagst du was Schönes. Ich habe jetzt auch gemerkt, wenn dann so viel los ist und du die ganzen Interviews halt irgendwie hast, dann rauschen die Sachen oft an einem vorbei. Ja. Und ich habe mir dann aber auch immer wieder gesagt, Moment mal, versuch das gerade wahrzunehmen und zu genießen, was da gerade passiert.
Ne? Ja.
Aber ich kenne auch das andere, was du sagst, weil wenn du viel wirklich zu tun hast, was dann ja auch schön ist, weil du viele Projekte hast, dann rauscht es manchmal an einem vorbei und erst im Nachhinein denkst du dir, boah krass, da stand ich jetzt auf der und der Bühne und habe das und das gemacht. Ne?
Und weißt übermorgen gar nicht mehr, wo du vorgestern warst. Ne?
Ja.
So, die Ärzte, passt ja jetzt richtig gut eigentlich zu Covid, ne? Und zu der Krankheit.
Also die Ärzte,
Schrei
genau.
Schrei nach Liebe.
Schrei nach Liebe. Ich finde, das ist ein ganz toller Song. Und ich meine, überleg dir mal, der ist jetzt fast wie alt? 25, 30 Jahre und er ist so aktuell. Ja, er ist so aktuell, ja. Wenn man auf die politische Lage guckt. Und deshalb auf jeden Fall deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Oho, A. Loch. Zitat, jetzt werdet ihr gleich hören.
Und wir rauschen weiter durch die Welt. Schrei nach Liebe.
Schrei nach Liebe, deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren, und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit.
Arschloch! Soll all der Terz unterm Lorbeerkranz mit Eicheln, weiß ich, schlägt dein Herz. Und Romantik ist für dich nicht bloß graue Theorie. Zwischen Störkraft und den Onkels steht ne Kuschelrock-LP.
Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren, und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Weil du Probleme hast, die keinen interessieren, weil du Schiss vom Schmusen hast, bist du ein Faschist. Du musst deinen Selbsthass nicht auf andere projizieren, damit keiner merkt, was für ein lieber Kerl du bist.
Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Du hast nie gelernt, dich artikulieren. Und deine Freundin, die hat niemals für dich Zeit. Oh, oh, oh. Arschloch, Arschloch, Arschloch.
In Lied wird geflötet. So, mein Lieber, wir haben ja schon fast die Zielgerade erreicht. Ich würde ganz gerne dann nochmal drauf zurückkommen, dass du eben gesagt hast, du brauchst einen Manager.
Ja.
Also ich werde es nicht sein, ich habe da nicht wirklich Ahnung genug, aber welche Möglichkeiten hast du, jetzt auch wieder Klinken putzen, ja?
Ja, ne, ich bin auf der Suche nach einer Agentur oder einem Management. Wie gesagt, ich bin ja als Schauspieler und Moderator tätig. Und ja, freue mich da jetzt mit dem neuen Jahr auf die Suche zu gehen, weil das ist natürlich wichtig, das muss von beiden Seiten passen. Die Person sollte genauso an mich glauben, wie ich auch an sie. Und ja, wenn das ein gutes Match ist, dann kann das zu schönen Projekten halt auch führen. Und ich merke, es gibt gar nicht so wenig Kollegen von mir, die wie ich dann auch ohne Management sind, weil es gibt die Schauspielportale, da hat man seine Profile und dort werden die Dateien, also die Caster und Casterinnen schauen da durch, wenn was gesucht wird, oder Regisseure können das auch eingeben und dann wird man rausgefiltert und vorgeschlagen oder man macht einfach eine Initiativbewerbung. Ich bin ja auch, man ist ja mit Regisseuren, Regisseurinnen auf Social Media verbunden und da kann man auch die Person einfach mal anschreiben und sagen, so, ich habe jetzt eine Ausstrahlung in, wie bei mir, der RTL Plus Serie, ich bin Dagobert in Folge 2, Minute so und so, schau doch mal rein. Oder am besten, du hast schon diesen Ausschnitt, schickst den halt mit, lädst dir das als Showreel hoch. Aber es ist natürlich eine Erleichterung, wenn du da eine Person hast, eben ein Management, eine Agentur, die wenn diese Arbeit einkennt. Übernehmen. Ja, und da merke ich jetzt auch, da bin ich doch an einem Punkt, da habe ich wieder Lust, so zusammenzuarbeiten.
Ja, und halt eben persönliche Beziehungen, ne? Wenn einer einen kennt, der einen kennt. Ich denke schon, dass auch die etablierten Häuser ja ihre Lieblingsschauspielerinnen, Schauspieler haben, ne? Viele Häuser haben ja ihr festes Personal. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Kollegen da im Theater an der Lugallee sehe, wo ich ja nun beheimatet bin, da sind eigentlich immer die gleichen 10 Nasen, die abwechselnd irgendwo in den Stücken spielen, ne?
Ja, klar.
Wenn du da mal reinrutschst, dann hast du eigentlich schon mal eine gute Basis. Oder halt eben natürlich dann in die etwas höhere Schiene, so wie jetzt bei Heinersdorf, ne? Wenn Robby Heinersdorf dich persönlich kennt, dann hat er vielleicht irgendwann mal eine Rolle für dich und sagt, guck mal, ja, da passt du rein. Gibt es irgendwelche Dinge, die du nicht tun würdest? Ich sag jetzt mal nackig über die Bühne laufen. Im Schauspielhaus gibt's das, ne? Da gibt's da Szenen, wo die Leute nackig sind.
Das gibt es auch. Ich würde jetzt per se nicht nein sagen. Das ist genauso diese Frage, wie würdest du was nicht spielen?
Ja. Bettszenen.
Würde ich per se nicht nein sagen. Das ist immer die natürlich gerne auch Mörder. Also es gibt nichts, was ich nicht jetzt so spielen würde. Das kommt immer darauf an, wie ist das Drehbuch geschrieben und wie ist dann auch die Situation? Fühlt man sich sicher? Ich finde, wenn man sich Sicherheit fühlt und genau, das ist mir auch immer wichtig auf der Bühne, dass meine Kollegen sich mit mir sicher fühlen. Das Publikum muss sich nicht immer sicher fühlen. Das Publikum darf sich auch mal in Anführungszeichen unwohl fühlen.
Ja,
ne?
Richtig,
weil, man zeigt ja dort auch, was Kunst muss nicht immer nur gefallen und irgendwie gut verdaulich sein. Mhm. Aber nee, mit den Leuten, mit denen man arbeitet, da wird aber heutzutage auch drauf geachtet, dass man da das selbst passt. Auch in Nacktszenen, dass die, da gibt es ja eben, wie gesagt, Intimitätsbeauftragte, das ist ja eine neue Position beim Film und da ist wirklich eine Person dabei, die dann so eine intime Szene mit den Schauspielern, Schauspielerinnen, je nachdem, wer da drin ist, zusammen durchgeht, choreografiert, damit überhaupt nicht mehr es zu, oder nicht überhaupt nicht mehr, aber damit die Chance sehr, sehr, sehr gering ist, dass es zu unangenehmen Situationen während des Drehs kommt.
Ja. Okay. Dann suchen wir jetzt für 2025 für den Stefan einen Regisseur, tolle Bühnen zum Spielen, wo es geschmackvoll und gesittet und fröhlich zugeht. Stefan.
Dankeschön. Ja, das würde ich
unser Stündchen
mir
ist rum.
Wünschen. Es war sehr schön. Kalle, vielen Dank für die Einladung.
Ja. Wir legen obendrauf jetzt mal noch so für ein paar Sekunden dann die gute alte Hildegard Knef.
Genau, weil man sagt
das singt, was dich ja eigentlich im Moment passend ist.
Genau, bei mir ist es die Wohnung, nicht der Koffer, aber so könnte man das quasi ummünzen. Ich habe noch eine Wohnung in Berlin.
Stefan, danke.
Ich habe zu danken. Tschüss.
Wunderschön ist in Paris auf der Rue Madeleine. Schön ist es im Mai in Rom durch die Stadt zu gehen. Oder eine Sommernacht still beim Wein in Wien. Doch ich häng, wenn ihr auch lacht, heut noch an Berlin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin.